Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat regelt mit Rumänien und Bulgarien die Frage von illegal Eingereisten in einem sogenannten Rückübernahmeabkommen. Dann Überflutungsangst in zweierlei Dimensionen. Dauerregen und Schneeschmelze füllen den Lago Maggiore bedrohlich auf. Im Erdbebengebiet Chinas müssen mehr als 1 Million Menschen Landstriche verlassen. Und in Bonn geht die UNO-Konferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt zu Ende. Die Erkenntnisse zum bedrohten Leben auf der Erde sind dramatisch, die Erklärungen auch, die konkreten Ergebnisse eher bescheiden. Um 13 Uhr der Fall Tinne, ein paar Fakten und kaum Antworten auf viele Fragen. Ständerat Dick Marty, erfahrener Ermittler im Geheimdienstdschungel, weiß, wo die politische Kontrolle dieser Dienste endet und die dicke Mauer des Schweigens beginnt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändli.
Die Abstimmung über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien liegt zwar noch in weiter Ferne, doch schon heute hat der Bundesrat einen wichtigen Entscheid gefällt. Er stimmte einem Rückübernahmeabkommen mit den beiden neuen EU-Ländern zu. Damit können illegal in die Schweiz eingereiste Personen in diese Staaten zurückgeführt werden. Eine Sonderregelung für Roma gibt es nicht. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Auch wenn im Nachbarland Italien von einem Problem mit kriminellen Roma die Rede ist und die italienische Regierung medienwirksam gegen Illegale aus Rumänien vorgeht, die Schweiz hat sich im neuen Rückübernahmeabkommen keine Sonderregelung spezifisch für Roma ausbedungen. Jonas Montani vom Bundesamt für Migration.
Man kann keine Sonderregelung machen für eine Ethnie, man kann nur Regelungen machen für Staatsangehörige eines Landes, andernfalls wäre das diskriminierend.
Eine spezifische Regelung für Roma sei übrigens auch unter Justizminister Christoph Blocher kein Thema gewesen, heißt es beim Bundesamt für Justiz. Das Rückübernahmeabkommen schließt aber eine bestehende Lücke. Neu können nicht nur Bürger aus Rumänien und Bulgarien mit illegalem Aufenthalt in der Schweiz zurückgeführt werden, sondern auch Personen, welche Rumänien und Bulgarien lediglich als Transitland benutzen. Das Rückübernahmeabkommen soll Mitte Juni durch Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf und den rumänischen Innenminister unterzeichnet werden.
Pascal Krauthammer. Der Dauerregen und die Schneeschmelze auf der Alpensüdseite haben den Pegel des Lago Maggiore weiter ansteigen lassen. Er stand am Morgen nur noch 25 cm unter der Hochwassergrenze. Laut Bundesamt für Umwelt sind die Wassermengen in den Zuflüssen momentan zwar wieder am Sinken, Meteorologen sagen jedoch weitere Niederschläge voraus. Auf der italienischen Seite des Sees hat das widrige Wetter höchstwahrscheinlich ein Todesopfer gefordert. Die Behörden vermuten, dass ein deutscher Tourist an der Toce-Mündung bei einer Kanufahrt ertrunken ist. Er wird seit vorgestern vermisst. In der Region Piemont wurden gestern 2 Menschen bei einem Erdrutsch getötet. Schwere Unwetter melden zudem Regionen in Deutschland, Großbritannien und Korsika. In China wächst die Angst vor Überflutungen. Die Regierung hat nun angeordnet, 1,3 Millionen Menschen zu evakuieren. Die Bewohner in der Provinz Sichuan seien angewiesen worden, in höher gelegene Gebiete zu gehen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur. Bisher wurden bereits knapp 160.000 Menschen in dem Gebiet in Sicherheit gebracht. Seit Tagen bedroht der aufgestaute Tangjiashan-See die Menschen im Umland. Die Deutsche Bahn kann teilprivatisiert werden. Nach jahrelangen Debatten hat der Deutsche Bundestag das Vorhaben gebilligt. Vorgesehen ist, im Herbst knapp 25% des Unternehmens an private Anleger zu verkaufen. Privatisiert werden Anteile am Personen- und Güterverkehr sowie der Logistik. Das Schienennetz der Deutschen Bahn bleibt jedoch voll in staatlicher Hand. Grüne und Linke wehrten sich vergebens gegen das Vorhaben. In Frankreich soll im Fall eines EU-Beitritts der Türkei das Volk befragt werden. Die Nationalversammlung will dazu die Verfassung ändern, um ein Referendum möglich zu machen. Präsident Nicolas Sarkozy hat bereits zugesagt, bei einem möglichen EU-Beitritt der Türkei das Volk zu befragen. Dies hatte sein Vorgänger Jacques Chirac schon versprochen. Der Weltfußballverband, die FIFA, will ab Sommer 2012 die Zahl ausländischer Spieler in Profiklubs beschränken. Dies hat die FIFA an ihrem Kongress in Sydney mit deutlicher Mehrheit nun definitiv beschlossen. Bei Spielbeginn sollen von 11 Spielern mindestens 6 aus dem Heimatland des Clubs stammen und nur 5 dürfen Ausländer sein. Die EU-Kommission nennt diese Regel diskriminierend und droht mit rechtlichen Schritten, falls europäische Fußballverbände den Beschluss umsetzen. Das französische Unternehmen La Poste bringt künftig Briefe und Pakete aus der Schweiz ins Ausland. Bundesrat Moritz Leuenberger hat der Firma mit Sitz in Paris eine Konzession erteilt. Private Unternehmen, die Pakete bis 20 Kilo und Briefe über 100 Gramm im In- oder ins Ausland befördern, müssen bei der Postregulationsbehörde eine Konzession beantragen. Die Gewerkschaft Unia kritisiert den Grossverteiler Migros wegen dessen Arbeitsbedingungen. Auf den 1. Juli erhöht Migros nämlich die Arbeitszeit in den Bereichen Logistik, Gastronomie, Metzgerei und Freizeit von 41 auf 43 Stunden pro Woche. Davon betroffen sind rund 8000 Beschäftigte, was rund 10% der Arbeitnehmenden bei Migros ausmacht. Migros weist die Unia-Kritik zurück. Die betroffenen Mitarbeitenden würden bis zu 6% mehr Lohn erhalten. Der größte Schweizer Baukonzern Implenia verkauft die Verwaltung seiner Immobilien. Die Verwaltung namens Privera geht so für 27 Millionen Franken an eine Westschweizer Beteiligungsgesellschaft namens Bugena. Diese gehört dem in Genf wohnenden Franzosen Claude Berda. Er besitzt in der Schweiz Immobilien im Wert von 1 Milliarde Franken. Die Wettbewerbskommission WEKO prüft die geplante Übernahme der Luzerner Bierbrauerei Eichhof durch den Heineken-Konzern genauer. Der Zusammenschluss ermögliche eine marktbeherrschende Stellung, dies insbesondere bei der Belieferung des Gastgewerbes. Wenn die niederländische Heineken-Gruppe die Getränkesparte von Eichhof übernehmen dürfe, würde sie den Markt für Bier und alkoholfreies Bier in der Schweiz praktisch mit der Carlsberg-Feldschlösschen-Gruppe teilen, betont die WEKO. Die Prüfung soll längstens 4 Monate dauern. Die Schweizer Seilbahnen hatten eine gute Wintersaison. Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr um 20%, dank viel Schnee und Sonne. Von den guten Verhältnissen hätten vor allem die tiefer gelegenen Gebiete profitiert, teilt der Dachverband Seilbahnen Schweiz mit.
Der Weltfußballverband, die FIFA, will wieder mehr einheimische Spieler im Clubfußball. Mindestens 6 sollen bei Spielbeginn immer und überall sein. Geht in Europa nicht, aus rechtlichen Gründen, heißt's in Brüssel. Und weiter, hier hat die Menschheit über ihren Planeten verhandelt, an der UNO-Konferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt. Die Deutsche Telekom hat ihren nächsten Skandal, eine Bespitzelungsgeschichte im eigenen Laden. Im Arzneimittelkompendium stehen alle Medikamente samt Nebenwirkungen. Jetzt produziert das dicke Buch auch Nebengeräusche. Noch vor 13 Uhr die Worte des Monats und nach 13 Uhr der sogenannte Fall Tinner, der vor allem aus Fragen besteht. Was wurde vernichtet? Wer wird gedeckt? Wer hat entschieden? Was tat dabei die CIA? Vieles wird wohl unbeantwortet bleiben, auch für Parlamentarier. Ständerat Dick Marti hat selber schon recherchiert bei den Geheimen und Verschwiegenen. Er ist Gast im Tagesgespräch. Geht es nach dem Willen des Internationalen Fußballverbandes, wird bald einmal eine Ausländerregel für Clubmannschaften gelten. Eingebracht hat die Idee FIFA-Präsident Sepp Blatter. Die FIFA-Vollversammlung hat sie heute Morgen beinahe widerstandslos angenommen. Laut der neuen 6-plus-5-Regel müssen zumindest bei Matchbeginn mindestens 6 Einheimische und dürfen damit höchstens 5 ausländische Spieler auf dem Platz stehen. Die Durchsetzung der Regel führt allerdings zu rechtlichen Problemen. Sportredaktor Beat Sprecher.
In den Schweizer Schulstuben ist die Rechnung 6-plus-5 schnell beantwortet. In den europäischen Ratstuben dagegen wird diese Rechnung für lange Diskussionen sorgen. Eine Ausländerbeschränkung, wie die FIFA sie nun einführen will, steht laut EU im Widerspruch zum geltenden Arbeitsrecht. Vor dem heutigen Entscheid der FIFA hat EU-Sozialkommissar Wladimir Spidla deshalb bereits gestern klargemacht, diese Idee sei nicht akzeptabel und bereits im Vorfeld der FIFA die rote Karte gezeigt.
La Commission ne peut pas accepter cette règle. Voilà le carton rouge. Les footballeurs professionnels sont des travailleurs. Donc, les principes de non-discrimination et de libre circulation doivent être respectés.
Fußballer seien normale Arbeiter, die nicht diskriminiert werden dürfen. Und auch für sie gelte die Personenfreizügigkeit, erklärte Wladimir Spidla. Juristisch dürfte vor allem in Europa noch viel zu klären sein, sollte diese Regelung tatsächlich eingeführt werden. Falls alle juristischen Fragen doch aus dem Weg geräumt werden können, würde diesem Schweizer Fußball viele offene Türen finden. Hans-Rudi Hasler, technischer Direktor des Schweizerischen Fußballverbandes, begrüßt diese neue Regelung. Junge einheimische Spieler würden profitieren.
Weil die aktuelle Situation dazu geführt hat, dass es sehr, sehr wenige Plätze in den Schweizer Mannschaften gab und gibt für die jungen Nationalspieler und dass wir darunter eigentlich gelitten haben. Dorther gesehen ist natürlich grundsätzlich diese Regel aus unserer Sicht nur zu begrüßen.
Im Moment kann es in der Schweiz vorkommen, dass Mannschaften wie beispielsweise Sion gar ohne einen einzigen Schweizer einlaufen. Das gleiche Bild findet man aber auch bei den anderen europäischen Mannschaften. Zum Beispiel bei englischen Top-Teams wie Chelsea oder Manchester United. Auch dort findet man sehr wenige Engländer. Diese 6+5-Regelung, welche der Europäische Fußballverband, die UEFA, ebenfalls unterstützt, würde natürlich auch diese Mannschaften und auch die Champions League betreffen. Hans-Rudi Hasler ist deshalb überzeugt, dass diese Regelung die Attraktivität der Ligen steigern könnte. Die Zuschauer würden lieber Landsmänner im Einsatz sehen als ihre ausländischen Berufskollegen. Im Gegenzug könnten aber die Träume von jungen Schweizer Profis für einen Vertrag im Ausland schneller platzen.
Es wird sicher enger, es werden weniger Spieler einen Vertrag bei ausländischen Vereinen erhalten.
Schweizer Fußballer würden weiterhin trotz möglicher Beschränkung bei europäischen Top-Adressen zu finden sein, glaubt Hans-Rudi Hasler und erwartet deshalb auch keine Nachteile für die Nationalmannschaft.
Ich gebe da durchaus 10 bis 15 Spielen trotzdem eine Chance.
Die Regelung bietet also auch eine gewisse Chance für die Schweiz. Aber im Moment muss an der Durchführung vor allem aus juristischer Sicht stark gezweifelt werden.
Verhandlungsgegenstand war nichts weniger als der Planet Erde. Heute geht in Bonn die Weltkonferenz über den Schutz der biologischen Vielfalt zu Ende. Fast 2 Wochen lang haben Politiker und Vertreter von Umweltverbänden gerungen, gerechnet, gesprochen darüber, was ihnen die biologische Vielfalt wert ist. Gelder wurden in Aussicht gestellt, Versprechen wurden abgegeben, doch die einzelnen Durchbrüche vermögen nicht über die Trägheit solcher Mammutverhandlungen hinwegzutäuschen. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Das Versprechen ist bereits 16 Jahre alt. Am Erdgipfel in Rio verpflichteten sich damals 190 Länder, darunter auch die Schweiz, mit der Unterzeichnung der Biodiversitätskonvention den Artenschwund bis ins Jahr 2010 zu bremsen. Doch den mutigen Worten folgten nur wenig Taten. Arten, Gen- und Landschaftsvielfalt schrumpfen weiter, auch hierzulande. Das wiederum löste an der Bonner UN-Artenschutzrunde viele neue Worte aus. Gesprochen wurde viel, entschieden jedoch nur wenig. Trotzdem, Daniela Pauli vom Forum Biodiversität der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften mag die Wirkung dieses Stelldicheins nicht unterschätzen.
Es hat mich ganz besonders gefreut, dass Biodiversität überhaupt so ein großes Thema geworden ist. Und ich denke auch, dass der Wert der biologischen Vielfalt für uns Menschen langsam aber sicher ins Bewusstsein rückt. Das ist für mich eigentlich die Hauptwirkung, die diese Konferenz hat.
Die Beschlüsse an der UN-Artenschutzkonferenz müssen einstimmig gefällt werden. Entsprechend wenig, vor allem wenig Konkretes, wurde in den letzten Tagen durchgesetzt. Immerhin, die Verhandlungspartner konnten sich etwa darauf einigen, nach welchen Kriterien künftig Meeresgebiete außerhalb der Hoheitsgewässer unter Schutz gestellt werden können. Debattiert wurde auch über die Rechte an genetischen Ressourcen. Wer darf sich in welcher Form und zu welchem Preis die speziellen, zum Beispiel heilenden Eigenschaften von Pflanzen und Tieren in tropischen Regenwäldern zunutze machen. Doch was zunächst als Durchbruch im Kampf gegen die sogenannte Biopiraterie gefeiert wurde, dürfte Jahre juristischen Feilschens mit offenem Ausgang nach sich ziehen. Kritik erntet auch die offizielle Delegation des Schweizer Bundes. Als eines der wenigen Vertragsländer will die Schweiz keine Biodiversitätsstrategie ausarbeiten. Das ärgert Vertreter von Umweltverbänden seit Jahren, zum Beispiel Werner Müller, Geschäftsleiter des Schweizer Vogelschutzes BirdLife.
Ernüchternd war vor allem, was die Schweiz gesagt hat und angekündigt hat. Es war eigentlich nicht viel Neues. Bundesrat Leuenberger hat leider die überfällige Biodiversitätsstrategie für die Schweiz nicht angekündigt. Also da müsste die Schweiz sich schon stärker bewegen.
Doch die Schweiz will weiter auf ihre Bestimmungen in Gesetzen und Verfassung setzen. Damit sei der Schutz der Biodiversität im Grunde garantiert. Der Chef des Bundesamtes für Umwelt, Bruno Oberle, wünscht sich allerdings konkretere Vorgaben, zum Beispiel in Form von Grenzwerten.
Im Bereich der Biodiversität haben wir eine solche quantifizierte Zielsetzung nicht. Und das macht die Wahrnehmung der Defizite und der Beschluss von zusätzlichen Maßnahmen unwahrscheinlicher. Deswegen müssen wir uns auch da Gedanken machen, wollen wir nicht auch solche quantitative Ziele zur Diskussion stellen, um sie dann im politischen Prozess zu speisen.
Doch trotz Taktiktrott haben einzelne Mitglieder der UN-Artenschutzrunde große Schritte gewagt. So werden sich etwa Deutschland und Norwegen mit Milliardenbeträgen am Schutz der Wälder beteiligen. Und die Balkanstaaten konnten sich auf überregionale Schutzgebiete einigen. Kleine, aber bedeutende Schritte zur Rettung jenes Unternehmens, an dem wir alle beteiligt sind, als Stakeholder dieses Unternehmens namens Nature Incorporated.
Schon wieder steht die Deutsche Telekom in einem schlechten Licht da. Als ob die Schlagzeilen über peinliches Sponsoring im dopingverseuchten Radsport und fragwürdiges Gebaren beim Börsengang nicht genug wären, kommt beim größten Telekommunikationsunternehmen Europas noch ein handfester Skandal dazu. Frühe Chefs der Telekom sollen jahrelang Telefonate von Verwaltungsräten und Journalisten ausspioniert haben, offenbar mit dem Ziel, Informationslecks im Unternehmen zu finden. Aus Berlin Fritz Dinkelmann.
Telekom-Chef René Obermann glaubte, das Gröbste sei überstanden und der rosa Riese wieder einigermaßen trittfest. Aber plötzlich steckt er mittendrin im Strudel einer Spitzelaffäre, die den Konzern erschüttert. Auf dem Spiel steht das Wichtigste, was ein Telekommunikationsunternehmen zu schützen hat. Das Vertrauen seiner Kunden nämlich, die davon ausgehen, dass mit ihren Internetdaten, Festnetz- und Mobilfunkdaten korrekt und sorgfältig umgegangen wird und die Privatsphäre gewahrt bleibt. Doch offenbar hat der große Riese sich über Jahre wie der große Bruder verhalten und geschnüffelt. Die Süddeutsche Zeitung schrieb heute, so schlimm hat es nicht mal der Bundesnachrichtendienst getrieben. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat gestern ein Ermittlungsverfahren namentlich gegen zwei frühere Konzernbosse eröffnet, gegen Ex-Vorstandschef Kai-Uwe Ricke und den ehemaligen Telekom-Aufsichtsratschef Klaus Zumwinkel. Sie stehen im Verdacht, in den Jahren 2005 und 2006 Telefonverbindungen von Verwaltungsräten der Unternehmerseite überwacht zu haben, um herauszufinden, wer welche Kontakte pflegte mit kritischen Journalisten. Eine Berliner Detektivfirma wurde beauftragt, Hunderttausende von Datensätzen auszuwerten, weil die Führungsetage sich über Informationslecks im Betrieb ärgerte. So sehr, dass die Sicherheitsfirma sicherheitshalber und mit Hilfe der Handydaten laut Spiegel sogar Bewegungsprofile einzelner Konzernmanager und Journalisten erstellte und deren Bankdaten ausspionierte. Es sind ungeheuerlich klingende Vorwürfe, aber dass sie im Kern zutreffen, belegen nicht nur die Aktivitäten der Staatsanwaltschaft, sondern auch die zerknirschten Statements von René Obermann, dem bis jetzt persönlich noch nichts zur Last gelegt wird. Trotzdem wurde er für Montag zum Rapport bei Innenminister Wolfgang Schäuble geladen, denn das ist klar. Allein mit der Ankündigung, hart durchzugreifen, ist es nicht getan. Deutschlands oberster Sicherheitschef wird sich mit technischen Maßnahmen zur Affärenbereinigung nicht begnügen. Denn hinter dem Spitzelskandal steckt ein Denken, das laut Süddeutscher Zeitung einen düsteren Einblick gewähre in eine Welt, die, Zitat, beherrscht wird von Machtgier und Geltungssucht und dominiert werde von Akteuren, denen jedes Gefühl für Recht und Unrecht abhanden gekommen sei.
– Ob im Spital, in der Apotheke oder in der Arztpraxis, es fehlt nirgends das dicke Buch zum Nachschlagen mit allen Medikamenten der Schweiz, das sogenannte Arzneimittelkompendium. Doch nun gibt es Streit um das dicke Buch. Die Wettbewerbskommission und das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmed kritisieren, die Herausgeber des Kompendiums nutzten ihre Monopolstellung aus. Caroline Arn.
Es ist unbestritten, dass es ein vollständiges Verzeichnis braucht, damit Medikamente sicher und sinnvoll eingesetzt werden, sagt Joachim Gross, Mediensprecher des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic.
Das heißt, es müssen die Nebenwirkungen bekannt sein, es müssen Wechselwirkungen bekannt sein, es müssen also alle Informationen, die für ein Arzneimittel wichtig sind, müssen in einem Buch publiziert sein.
Alle diese Informationen, von den Nebenwirkungen bis zum Preis, müssten in diesem Verzeichnis stehen. Doch je nach Kategorie fehlen 5-30% der Medikamente im Buch. Da hilft auch die Drohung der Swissmedic nichts, dass ein Medikament, das nicht im Kompendium steht, die Zulassung verliert. Einige der Firmen boykottieren die Einträge ins Kompendium der Kosten wegen, die sich auf mehrere hunderttausend Franken summieren können. Vor allem kleinere Generika-Unternehmen halten dies für überrissen. Doch sie haben keine Alternative. Das Buch und seit einigen Jahren eine Online-Version wird seit 30 Jahren von der privaten Firma Documed herausgegeben, die heute der Galenica-Gruppe gehört. Galenica ist Medikamentenherstellerin, besitzt die größte Apothekenkette und die größte Medikamentendistributionsfirma der Schweiz. Dies sei eine unhaltbare Monopolstellung dieser privaten Firma, die unnötige Kosten im Gesundheitswesen verursache, kritisiert Zeno Daffatz, Leiter der Softwareunternehmung YVC, der eine Alternative zum Kompendium anbieten will.
Das Buch ist heute nicht mehr zeitgemäß und eine Investition in das Buch in Millionenhöhe, also ich sage mindestens 10 bis 12 Millionen, ist reine Geldverschwendung.
2003 hat er eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission eingereicht. Die Untersuchung des Sekretariats der WEKO stellt nun in einem Antrag an die Wettbewerbskommission fest, sagt Raphael Corazza, Direktor des Sekretariats.
Documed ist ein Quasi-Monopol. Alle Pharmaunternehmen müssen dort publizieren.
Die Galenica-Tochter habe dies mit ihrer Tarifpolitik auch ausgenutzt.
Die meisten Unternehmungen, die mussten einfach nach Tarif bezahlen und für die größeren gab es die Möglichkeit zu verhandeln.
So wurden die kleineren Firmen diskriminiert. In einer einvernehmlichen Lösung sollen die Preise kostengerecht festgesetzt werden. Die WEKO und die beteiligten Firmen müssen den Antrag noch genehmigen. Damit ist die Frage aber noch nicht beantwortet, wer in Zukunft das Verzeichnis herausgeben kann. Das Schweizerische Heilmittelinstitut hat nun beim Bundesrat beantragt, anstelle der Firma Documed das Verzeichnis selber zu erstellen, sagt Joachim Gross.
Swissmedic steht ja für die Zulassung eines Medikamentes alle Daten zur Verfügung. Und da können wir uns gut vorstellen, dass wenn man schon alle Daten zur Verfügung haben, dass wir diese Daten eben dann auch auf einer entsprechenden Seite im Internet eben auch vollständig veröffentlichen.
Das Buch sollte in 2 bis 3 Jahren verschwinden.
Wir stellen uns mittelfristig vor, dass man auf das Buch verzichten kann. Das heißt, Internet wird immer mehr genutzt und wir stellen uns vor, dass das eben eine elektronische Publikation ausreicht.
Zur Aussicht, dass die Documed ihre Aufgabe an die Swissmedic abtreten muss, sagt Philipp Mille von der Generaldirektion der Galenica.
Offen gesagt, wir haben uns mit dem Thema noch nicht konfrontiert und wir müssen uns überlegen, was das bedeuten könnte, oder?
Bei Galenica ist man überzeugt, das Buch ist nicht wegzudenken.
Die können probieren, aber Marktbedürfnis ist für mich ganz klar auf dem Buch immer noch, obwohl wir beide Formate seit mehr als 15 Jahren offerieren.
Veränderungen wird es in jedem Fall geben. Wie weit unter der Obhut von Swissmedic oder im freien Wettbewerb ist noch offen. Doch ein vollständiges und kostengünstiges Arzneimittelverzeichnis tut Not, auch um die Sicherheit der Medikamente zu garantieren.
Der Mai 08 geht zu Ende und die Worte des Monats sind geprägt von Katastrophen. Von den großen wirklichen in Asien bis zu kleinen vermeintlichen in der Schweiz. Klaus Bonanomi.
Sirenen in Peking. 3 Minuten lang steht ganz China still. Staatstrauer zum Gedenken an die vielen 10.000 Erdbebenopfer in der Provinz Sichuan. Und die Menschen rufen, lang lebe China, Sichuan voran. Alles, was wir tun können, ist, solidarisch zu sein mit den Opfern, sagt dieser Passant in Peking. Und auch das Nachbarland Burma ist in diesem Monat von einer großen Katastrophe heimgesucht worden. Der Wirbelsturm Nargis hat weite Teile des Küstendeltas verwüstet und auch hier Zehntausende von Opfern. Die Helfer sind hilflos im Kampf gegen die burmesische Bürokratie und im Kampf gegen das schiere Ausmaß der Zerstörung.
Das ist nicht einfach ein politisches Problem, das ist einfach eine Frage der Situation. 5000 Quadratkilometer sind überschwemmt. Straßen sind zerstört, Kommunikationsmittel sind sowieso, wenn vorhanden, unterbrochen. Es ist außerordentlich schwierig, auch nur ins Gebiet zu kommen,
sagt der oberste Schweizer Katastrophenhelfer Toni Frisch. Hierzulande bleibt derweil alles beim Alten, jedenfalls bei der Departementsaufteilung im Bundesrat.
Das ist eine Katastrophe,
meint der Delegierte für die Verwaltungsreform Ulrich Fessler.
Wenn nicht tausende Stunden an Vorbereitung für diese Departementsneugliederung geleistet. Und jetzt ist das alles vom Winde verweht.
Nicht vom Wind verweht, sondern vom Reißwolf verschluckt worden sind die brisanten Akten im Fall der mutmaßlichen Atomspione Tinner.
Les documents de technologie nucléaire saisis chez la famille T.
Die Dokumente hätten sonst in falsche Hände geraten können, sagt Bundespräsident Guschpin. Da stutzt nicht nur SP-Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi.
Das sind vielleicht schon hochsensible Dokumente, aber die könnte man ja auch sicher aufbewahren, wie man andere Sachen auch sicher aufbewahrt, aber vernichten.
Vernichten statt sicher aufzubewahren? Dieses Misserfolgsrezept hat auch die UBS angewendet. Milliarden hat sie zunichte gemacht im Geschäft mit Ramsch-Hypotheken in den USA. Und die Zeche zahlen müssen unter anderem die Angestellten. UBS-Konzernchef Marcel Rohner.
Wir denken, dass wenn sich nichts ändert im Umfeld, dass wir dann etwa 1500 Stellen weniger haben in der Schweiz, als wir heute haben.
Doch der drohende Stellenabbau bereitet diesen Bankern beim Feierabendbier in Zürich noch kein Bauchweh.
Man ist sich mittlerweile einiges gewöhnt. Die letzte Zeit hat ein bisschen abgehärtet bezüglich schlechten Resultaten.
Es ist Business as usual. Wir haben schon viele Finanzkrisen gehabt und es ist jede überstanden worden.
Gute Leute kommen immer unter. Notfalls bei der CS.
Schlimmstenfalls geht man also zur Konkurrenz. Betteln gehen muss jedenfalls kein Banker. Betteln umso mehr ein Thema in Bern. Im Bahnhof soll es künftig nicht mehr erlaubt sein. Zu Recht, meint dieser Passant.
Wie um einen Bahnhof umfinden, ist lästig. Man hat sicher irgendwo ein Quartier, wo man sich herantun könnte und sagen, hier könnt ihr betteln. Aber um den Bahnhof um, tun ich es nicht akzeptieren.
Sollen die Bettler doch draußen auf der grünen Wiese einander gegenseitig anpumpen, anstatt Passanten zu stören? Und apropos grüne Wiese.
Jeder Gegner, der hier auf dem Mist vom Haus kommt, die haben den Platz gefürchtet. Erstens das Publikum, zweitens die Heimstärke vom FC St. Gallen.
Doch das war mal. Der FC St. Gallen, ältester Fußballclub auf dem europäischen Festland, steigt ab. Und Mäzen Edgar Oehler trauert.
Wir wollen mit Zürich, Basel, GC, Bern, IB mitspielen. Und jetzt haben wir Gossage. Eine nette Stadt, Wiel, eine nette Stadt, La Chaux-de-Fonds, das ist natürlich ein absoluter Jammer für St. Gallen.